Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde am Livestream. Das ist ein Vorrecht, sonntags hier sein zu dürfen. Der Herr Jesus lädt uns ein und ich denke, wir haben das richtige Teil erwählt. Wie schön ist es doch, mit Jesus zu gehen. Das durftest du in diesem Jahr. Gott segnet uns mit seinem Wort und ich kann euch sagen, das darf weitergehen, auch im kommenden Jahr. Wenn wir Kraft haben, stehen wir gerne miteinander auf. Wir wollen heute einen bekannten Text lesen aus dem Neuen Testament, und zwar dem Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 15 bis 20. Und da geht es um Jesus Christus. Dieser Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Amen. Ihr dürft euch setzen, aber gerne die Bibel auf dem Schoß aufgeschlagen lassen. Ob ihr nun ein Buch in der Hand haltet oder heute, wie viele ja auch, eine App in eurem Smartphone, denn das ist uns in der Arche wichtig. Das Wort Gottes soll reden. Der Pastor ist nur, sag ich mal, ja, der Verwalter, aber nicht so entscheidend. Ja, ihr Lieben, es gibt Dinge im Leben, die wiederholen sich immer wieder zu einer bestimmten Zeit im Jahr. Und da quillen auch dann die Werbeprospekte in deinem Briefkasten über. Und selbst wenn du keine Werbung aufgeklebt hast, kannst du es nicht vermeiden, denn in den örtlichen Zeitungen als Beilage findest du immer wieder solche Prospekte. Alle Geschäfte machen mit. Sternenwanderer mit Multicolor-Fächerbatterie, 60 Meter Effekthöhe, 85 Schuss, 35 Sekunden Brenndauer für 19,99 €, heißt es im Famila-Prospekt. Bei Aldi ist es günstiger. Den Karton Copernicus, den bekommst du mit einer Vielzahl von Bouquets in verschiedenen Farben, einschließlich Flimmer- und Sternenbouquets mit Luftpfeifern, lautem Knattereffekt und einer High-End-Effektbatterie. Und das nur für 12,99 €. Edeka ist mit dem Familiensortiment Pyro Family dabei. Und Netto bietet den Champion an. Eine variantenreiche Batterie mit 104 Schuss und Effekten. Einmal zünden und dann geht es los. Nacheinander bunt aufsteigende Leuchtkometen, gefolgt von knatternden Feuertöpfen und Leuchtsternen. So heißt es tatsächlich, lest das mal durch, wenn du solche Prospekte hast. Und die enden in einem Finale von 14 Bombetten mit bunten Glitzersternen und silbernen Crackling-Chrysanthemen. Oh, ich sehe, wie einige von euch sich das jetzt gerade bildlich vorstellen und dieses Multifeuerwerksspektakel vor Augen haben. Aber den Vogel schießt meiner Meinung nach die Sondermitteilung an alle Haushalte ab. Die ist von Schauen und Kaufen. Da gibt es Golddigger Joe. Goldgräber Joe, die Feuerwerksbatterie, und jetzt heißt es mit maximaler Netto-Explosivmasse, maximalem Kaliber und maximalen Zerlegeladungen, 26 €. Und wem das nicht reicht, bekommt als Höhepunkt auch nach diesem Prospekt die Air Force One. Also nicht Air Force One wie die Präsidentenmaschine, sondern Air Force One. Das ist also eine auf zwei Ebenen sich über 40 Meter hoch entfaltende Show. Blickdicht füllt sich der Himmel mit langsam fallendem Titangold. Und du zahlst nur 89,99 statt 129,99. Ja, Emma kam zu mir und sagte, sie hat im Fernsehen gesehen, da hat einer für 1000 Euro Feuerwerkskörper gekauft. Wahnsinn. Ja, ihr Lieben, ich weiß, ihr seid ja alle sehr lieb zu mir. Aber einige mögen jetzt vielleicht denken, was redet der Pastor denn da? Das ist ja schön, dass er uns jetzt damit hineinnimmt in die volle Bandbreite fulminanter Licht- und Feuerwerksbatterien, wie wir sie ja an Silvester wohl auch wieder hier in Deutschland sehen werden. Aber Pastor, was hat das denn zu tun mit dem Worte Gottes, mit dem Gottesdienst und dem Predigtext, den du da eben gelesen hast? Nun, ich weiß nicht, ob wir genau reingeschaut haben, was wir da gelesen haben im Kolosser, aber wenn ich das auf mich wirken lasse, dann erscheint mir dieser Text bildlich gesprochen auch ein solch fulminantes Feuerwerk zu sein, was der Apostel Paulus für die Korinther und uns, sage ich mal, im Wort abbrennt, um uns mit voller und geballter Ladung die Herrlichkeit, die Einzigartigkeit, die Regentschaft, die Erhabenheit, die Fülle und die Vorrangstellung seines Herrn und Meisters Jesus Christus klarzumachen. Sagt ihr Amen? Darum geht's in diesem Text. Was war nun der Hintergrund dafür, dass Paulus sowas schreibt? Die Kolosser hatten ein Problem. Die hatten einen guten Anfang gemacht. Sie hatten das Evangelium gehört und hatten sich bekehrt, aber nun kamen auch neue und falsche Lehrer dazu. Und die haben sie negativ beeinflusst. Und die haben gesagt, ja, das ist gut, das Rettungswerk von Jesus auf Golgatha, das ist die Grundlage, das ist ein guter Anfang. Aber das ist nicht alleine ausreichend, sondern wenn du geistlich wachsen willst, wenn du geistlich die Fülle haben willst, dann brauchst du mehr. Da brauchst du besondere Visionen, die über das hinausgehen, was die Apostel dir gelehrt haben. Nein, das ist, was wirklich wichtig ist, das kannst du dann erkennen, indem du mit Engeln in Kontakt trittst, anderen Geistermächten, indem du bestimmte Traditionen hältst, Rituale erfüllst, jüdische Gesetze betrachtest. Das macht dich so richtig heilig, damit du geistlich wächst. Dieser Jesus ist gut, aber er ist nicht der einzige Mittler zu Gott. Ja, jetzt merken wir, das geht ja in die völlig falsche Richtung. Stopp! Wenn ihr zur Arche kommt, wisst ihr, das ist nicht richtig. Und deswegen setzt auch Paulus hier ein Stoppschild. Und ja, er setzt gegen solche falschen Strömungen eine Doxologie, wie sich das heißt, also ein Feuerwerk eines Lobgesangs in einer solchen Konzentration der Fülle der Eigenschaften Jesu, dass mich das also regelrecht umhaut. Und jetzt lese ich das nochmal, was ich eben gelesen habe. Und ihr achtet mal darauf, ich betone jetzt ein bisschen anders, wie oft Paulus die Begriffe er, ihn, das meint Jesus, alles, erster, Vorrang, Anfang und so weiter benutzt. Und dann merken wir, also das ist wie so eine Batterie, wo einer nach der anderen hochschießt. Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel, was auf Erden ist, das Sichtbare, Unsichtbare, Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten. Alles ist durch ihn, für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Und er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott in ihm, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Wow, finde ich. Eine solche geballte Auflistung von Wahrheiten und Beschreibung von Jesus Christus finden wir selten an einer anderen Stelle der Bibel. Und Paulus brennt ein solches literarisches und inhaltliches Feuerwerk ab, um die Kolosser aufzuwecken, um ihnen eine klare Sicht zu vermitteln. Lasst euch nicht beeindrucken von Leuten, die euch viel erzählen, was ihr alles braucht, was ihr alles geistlich braucht, was ihr alles neben und zusätzlich zu diesem Jesus braucht. Und Paulus weiß, wenn die das kapieren, was da steht, und wir werden gleich noch ein bisschen den Text durchgehen, dann erledigt sich das Problem mit den falschen Lehrern von selber. Wenn die erkennen, wer Jesus ist, wow, dann folgen sie diesem Jesus nach. Dann wissen sie, da brauche ich nichts anderes. Dann wissen sie, ich brauche nicht Christus plus eine besondere Erkenntnis. Ich brauche nicht Christus plus Elemente von anderen Religionen, plus menschliche Philosophien, Christus plus meine eigenen Werke und Verdienste. Nein, dann wissen sie, dass sie alles, was sie brauchen, nur in Christus finden. Und dass, um Gott immer mehr zu erkennen, es reicht, wenn man ja die Herrlichkeit seines Sohnes Jesus Christus erfasst. Und das möchte ich uns auch mitgeben am letzten Sonntag im Jahr, wenn wir zurückschauen, aber auch wenn wir uns Ziele setzen für das neue Jahr. Was brauchen wir eigentlich? Lasst uns also eintauchen in diese Lobeshymne des Paulus. Es tut mir leid, normal hat man 3 Punkte, aber Paulus hatte halt 6. Gehen wir halt ein bisschen schneller durch. Punkt 1, Vers 15. Er, Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott ist unsichtbar für das menschliche Auge. Da sagen uns ja auch viele Menschen, wo ist denn dein Gott? Ich kann ihn nicht sehen. Das hängt mit dem Sündenfall zusammen. Die ersten Menschen, die wandelten da, Adam und Eva, die konnten Gott sehen. Und dadurch, dass manche Menschen ihn heute nicht sehen, dann leugnen sie die Existenz Gottes oder zweifeln daran. Oder sie in ihren Vorstellungen bilden sie sich selber ihre eigenen Götzen, bauen sich die nach ihren Vorstellungen zusammen. Aber hört, Gott hat diese Suche der Menschen nach Gott ja nicht unbeantwortet gelassen. Denn Gott, der unsichtbar ist, wurde sichtbar. Er wurde sichtbar. Er kam, und das haben wir gerade gefeiert, auf die Erde in der Gestalt eines Menschen. In Jesus Christus ist Gott für uns sichtbar geworden, greifbar geworden. Die Bibel bezeugt es an vielen Stellen. Ich kann nur eine erwähnen, Johannes 14, 8. Philippus spricht zu Jesus: Herr, zeige uns den Vater, ich will Gott sehen. Dann genügt es uns, so sagt er. Und wie antwortet Jesus? Solange bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Der hat Gott gesehen. Das sagt unser Text, Christus ist Gott. Er ist die sichtbare Darstellung des unsichtbaren Gottes. Ein Gott in 3 Personen. Jesus ist Gott. Er war es schon, bevor er auf die Erde kam, und er blieb es auch, als er auf der Erde war. Und jetzt, wo er zu Rechten des Vaters sitzt, ist er immer noch Gott, nachdem er auferstanden ist. Und deswegen, ihr Lieben, ich glaube, die meisten in der Arche wissen das, aber vielleicht einige Freunde, die, weiß ich nicht, ob du Horoskope liest oder sonst, brauchst du nicht. Jesus ist nicht nur einer von vielen Geistwesen, wo du irgendwo den Sinn des Lebens oder mit Gott in Kontakt trittst. Nein, er ist selber Gott, der Fleisch und Blut annahm, der Gott blieb, und keiner braucht woanders zu suchen, sagt Paulus hier, wenn du Gott finden willst, nirgendwo. Hier ist er. Die sichtbare Erscheinung Gottes, Jesus Christus, 100% Gott, 100% wahrer Mensch. Wahrer Mensch ist nicht der Schwerpunkt heute, aber ist er auch, denn so kann er dich viel, viel besser verstehen als irgendein ferner Gott, weil er selber auch auf diese Erde kam, Mensch wurde und all diese Herausforderungen und Bedrängnisse erlebt hat, die du auch heute in deinem Leben hast. Er ist Gott und Mensch. Und Nur durch Jesus kannst du dem wahren Gott begegnen. Sonst gehst du in die Irre, lässt dich verführen von anderen Geistwesen, vom Teufel, die die Bibel ja auch kennt, die aber Schaden anrichten und dich zerstören wollen. Sie haben nicht für dich am Kreuz bezahlt, sondern sie belügen die Menschen. Das hat man schon am Paradies gesehen und führen sie von dem wahren Gott weg. Darum ist es ganz wichtig, auch wenn du Gott suchst, dass du die Bibel zu Hause hast, dass du sie liest, dass du anfängst, sie zu lesen. Fang im Neuen Testament an. Und dann lass es auf dich wirken. Gerade im neuen Jahr kannst du auch wieder einen Neuanfang machen. Vielleicht hat die da Monate in der Ecke gelegen, deine Bibel, oder im Schrank. Das Zweite, Jesus ist der Erstgeborene, der Herr über aller Schöpfung ist. Das lesen wir auch. Das ist im gleichen Vers 15. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes haben wir gesehen. Er ist Gott und er ist der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Das heißt, Jesus ist der Herr über alle Schöpfung. Das meint das. Er ist nicht der Erstgeborene im Sinne, dass er der Erste ist, der geschaffen wurde. Denn die Bibel sagt, dass Jesus ewig ist. Er ist Gott. Er ist nicht geschaffen worden. Er war schon da, vor Grundlegung der Welt. Und Herr über der Schöpfung heißt, wenn du suchst oder wenn du denkst, wer ist dieser Jesus? Freundlicher Mensch, war nett zu seinen Feinden, ja, aber ist er nicht nur, sondern er hat alle Autorität über diese Welt. Er ist der Erste, er hat den Vorrang. Er ist der, über aller Schöpfung ist. Und die Bibel sagt sogar, dass Jesus auch selber der Schöpfer ist, in Hebräer 1, Vers 2. Durch ihn wurde diese Welt geschaffen und alle Dinge, die darin sind. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Vers 16. Aber nicht nur, dass es durch ihn geschaffen wurde, sondern wenn wir genau hineinschauen, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Oder heißt es, für ihn ist Jesus, ist alle Welt geschaffen. Das heißt, die ganze Beschöpfung, auch du und ich, sind für Jesus geschaffen. Unsere Bestimmung ist darin, dass wir für Jesus, zu seiner Ehre geschaffen worden sind. Jeder Mensch. Das ist die schöpfungsgemäße Bestimmung eines jeden Lebewesens. Es liegt also nicht in dir selber, dass du ja nicht weißt, wofür bin ich da, oder dich um dich selber drehst. Nein. Auch die Blumen oder die Berge oder die Meere oder die Sterne, alles wurde geschaffen, um die überragende Herrlichkeit des Schöpfers Jesu Christi wiederzuspiegeln, um sie bekannt zu machen und ihm dafür auch Ehre zu geben. Das heißt, wenn du sagst, warum bin ich hier? Vielleicht hast du diese Frage heute, dann darfst du das annehmen, du darfst sagen, ich bin hier, weil Jesus mich gewollt hat. Weil Jesus mich gewollt hat. Vielleicht hat dich sonst, weiß ich nicht, was deine Eltern dir erzählt haben, aber Jesus hat dich gewollt und er wollte, dass du da bist und dass du ihn findest, oder er hat dich gefunden und dass du jetzt für ihn lebst. Genauso wie die andere Schöpfung. Das ist wunderbar, dass wir so ein Ziel, eine Bestimmung haben. Und ich werde gleich noch sagen, die hört nicht auf mit deiner Existenz auf dieser Erde. Jesus kümmert sich nicht nur um dich hier, sondern er bereitet einen Weg, der weit über dieses Leben hinausgeht. Er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Das heißt, Jesus hat nicht nur alles geschaffen, er hat dir und der Schöpfung nicht nur ein Ziel gegeben, dass es für ihn geschaffen ist, sondern, hier heißt es, es hat seinen Bestand in ihm. Das meint, er passt auch drauf auf. Amen. Er hat dich geschaffen und dann guckt er auch, wo du hier lebst. Es ist nicht so, dass er dann dich laufen lässt, sondern Gott erhält diese Welt. Er erhält dieses Leben. Und wenn er nicht aufpassen würde, hätten die Menschen schon längst diese Welt kaputt gemacht. Wenn wir uns das mal im Klaren sind, was brauchen wir alles zum Leben? Da brauchst du eine Menge. Da brauchst du die Sonne. Aber die Sonne darf nicht zu nah an der Erde sein. du brauchst eine Erdatmosphäre, damit du atmen kannst, aber die muss genauso dick sein, dass es passt, dass die Sonne dich nicht verbrennt. Und da muss die Erde sich ja auch drehen mit der Rotation. Und wenn die auch zu schnell ist oder zu langsam ist, dann boom, dann fliegt die Erde auseinander. Die ist dann viel zu weit weg von der Sonne und dann ist viel zu kalt, da kannst du gar nicht mehr leben. Da geht alles kaputt. Also merken wir, wow, Jesus, hört ihr das? Das haben wir vielleicht drauf, er ist der Schöpfer, ja, oder er ist der Erretter, aber der erhält auch, dass wir überhaupt in dieser Welt leben können. Und ich glaube auch, dass er regiert, auch sagt er ja auch, die Herzen der Ungläubigen lenkt er, dass zum Beispiel noch die Welt nicht zerstört ist durch Atomkrieg. Denke auch, dass Gott dahinter steht und darum dürfen wir auch beten, dass Gott Frieden schenken möge in Israel oder in Syrien oder in der Ukraine. Paulus sagt, liebe Kolosser, ihr braucht diese erhaltende Kraft des Schöpfers Jesu Christi jede Sekunde deines Lebens, sonst wärt ihr sofort tot. Und heute ist es genauso. Und wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihn angenommen hast als deinen Retter zur Vergebung der Sünden, neues Leben hast, dann bist du auch bewahrt und geschützt in Jesus, denn er hat alle Macht und alle Autorität. Christus, haben wir gehört, ist die sichtbare Erscheinung Gottes. Er ist der Urheber und das Ziel aller Schöpfung. Und er ist auch das Haupt seines Leibes. Das heißt, seiner Gemeinde, seiner Kirche, Vers 18. Er ist das Haupt des Leibes. Ich will es nicht übertreiben, aber geht die nächste Batterie hoch. Merkt ihr das? Paulus lenkt den Blick und der Hoffnung der Kolosser alleine auf Christus. Und wenn ihr die Bibel lest, da wisst ihr, die Gemeinde wird verglichen mit verschiedenen oder beschrieben in verschiedenen Bildern. Haus Gottes, Braut, Rebe, Herde, Familie, aber auch als Leib Christi. Und dieser Leib braucht ein Haupt, der regiert, der es beschützt, der es lenkt. Und der auch die Autorität hat, und das ist Jesus Christus. Er ist das Haupt seiner Gemeinde hier in der Arche in Hamburg. Sagt der Amen dazu? Wer ist dein Haupt? Jesus. Und er ist das Haupt der Arche Kirche in Stade, der Arche Kirche in Dnipro, nicht nur in Deutschland, in Santa Rosa, in Brasilien, aber auch der FEG München, hoffe ich. Also aller Gemeinden oder in Görlitz die Gemeinde. Es gibt nur einen Jesus. Er ist das Haupt aller christlicher Gemeinden weltweit. Und Konsequenz, da Jesus eben das Haupt ist, das einzige Haupt, und er seinen Willen in der Bibel, in der Heiligen Schrift offenbart hat, darum müssen sich alle verantwortlichen Leiter, auch die Pastoren dieser Gemeinde, seiner Autorität unterordnen. Ist das richtig? Amen. Das gilt für alle. Müssen sich die Kirchen heute fragen, ordnen sie sich noch diesem Wort unter? Daher ist es auch nicht recht, Kindern Gottes verschiedene Satzungen und Gebote nach Menschenweise aufzuerlegen, die die Heilige Schrift nicht kennt. Und die aus ihr auch nicht abgeleitet werden können, die aus irgendwelchen Beschlüssen sind von Menschen. Und es ist auch nicht recht, wenn sich geistliche Leiter es anmaßen, das Wort Gottes und der Bibel mit einer solchen Autorität zu ergänzen, die nicht ihnen, sondern nur alleine dem Haupt zukommt und dem geoffenbarten Willen Jesu. Egal, ob man das mit der Tradition begründet oder anders wie. Christus ist also das Haupt seiner Gemeinde. Das meint einmal im Sinne von Autorität, aber dieses Wort Haupt, wie das dann natürlich im griechischen Urtext ja herkommt, heißt nicht nur Autorität, es heißt auch Ursprung. Und insofern ist Christus, können wir sagen, das Haupt seiner Gemeinde oder können auch sagen, der Ursprung, die Quelle seiner Gemeinde. Lass uns da auch drüber nachdenken. Ist Jesus der Ursprung und die Quelle seiner Gemeinde? Ja. Er ist auch der Ursprung deines Lebens. Nicht nur deines physischen, irdischen Lebens, das haben wir eben gehört, sondern auch deines geistlichen Lebens. Woher kommt denn das, dein geistliches Leben? durch das du ja dann zum Leib Christi dazugehörst, durch die Wiedergeburt. Neues Leben kommt von Gottes Geist. Wer hat das denn gemacht? Das hat Gott gemacht. Durch den Heiligen Geist hat er dir, ja, die Decke weggenommen, dein steinernes Herz weggenommen, dass du begriffen hast, was da passiert ist am Kreuz, was vielen Menschen eine Torheit ist. Der natürliche Mensch vernimmt es nicht, aber durch den Geist Gottes durftest du es erfahren. Jesus hat dir sein göttliches Leben gegeben. Ist das nicht wunderbar? Wenn du heute glaubst, dann ist Jesus natürlich dein Haupt, hoffentlich, aber auch die Quelle deines Lebens, dass du zum Leib Christi gehörst. Durch die Wiedergeburt bist du eine neue Schöpfung. Wer das noch nicht erlebt hat, auch unsere Freunde, die du vielleicht zuschaust, schau mal rein in Johannes 1, lest das mal. Johannes 1, 13 oder Johannes 3, das ganze Kapitel, da beschreibt das Jesus sogar zu religiösen Leuten. Weil das reicht nicht nur zu studieren und vielleicht sogar einen Titel zu haben. Nein, das ist eine persönliche Geschichte, wo die nicht nur im Kopf abgeht, sondern auch in deinem Herzen. Und so ist es auch mit uns. Wir waren geistlich tot und Jesus hat uns zu einem neuen geistlichen Leben auferweckt. Ah, ihr merkt ja schon, ich bin begeistert, ne? Ah. Aber es geht noch weiter. Eigentlich müssten wir jetzt in den Lobpreis gehen, aber Paulus macht noch nicht Schluss. Kann ich ja auch nicht für. Wir müssen ja nur ein Wort des Gottes betrachten. Da heißt es, er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, und jetzt, er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten. Damit er in allem der Erste sei. Damit er in allem der Erste sei. Er ist von den Toten auferweckt. Er ist auferstanden, damit er in allem der Erste sei. Was heißt denn das? Ja, er ist der Erste und wir folgen ihm nach. Wir werden auch auferweckt. Amen. Das ist nicht vorbei, ihr Lieben, auch wenn du hier leiden musst. Ich weiß nicht, einige, wir haben da eben gebetet, das ist schwierig. Wir wissen nicht, wie lange Gott, die Tage sind gezählt auf dieser Erde. Das ist nicht unsere eigentliche Bestimmung, hier zu sein. Aber wir haben eine Zukunft. Er wird auch unsere sterblichen Leiber auferwecken am Ende der Zeiten. Da ist er uns vorausgegangen. Auch da ist er der Erste, auch da brauchen wir keinen Engel, auch da brauchen wir kein Geistwesen, da brauchen wir keine Horoskope, brauchen wir nichts. Er ist auferstanden. Nachdem er 40 Tage sich hat sehen lassen von seinen Jüngern, ist er in den Himmel gefahren, dort sitzt er zu Rechten Gottes und wird dort auch kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und darum brauchen wir, auch wenn wir das menschlich haben, keine Angst vor dem Tod zu haben. Lieber Christ, brauchen wir nicht. Weil Christus, dein Haupt, hat dafür den Weg geebnet, dass es weitergeht ins ewige Leben. Er ist vorangegangen. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Er ist vorangegangen und hat dir schon einen Platz im Himmel bereitet. Wahrscheinlich ist die Wohnung viel schöner als deine. Auch wenn, ich sage das einfach mal, die Gitter gerade umgezogen ist und der Dominik, aber da ist eine alte Bude gegen dem, was da oben auf euch wartet. Ja, wir können solche Herrlichkeiten gar nicht fassen, ihr Lieben. Weiter, 19. Es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Er hört nicht auf, in Jesus. Hört mal, da findet ihr alle Fülle. Und die Kolosser, das war ihr Lieblingswort. Oh, die wollten die Fülle des geistlichen Segens erfahren, der geistlichen Erkenntnis. Und da haben sie überall gesucht. Und dann sagt Paulus, stopp, in ihm gefiel es Gott, alle Fülle wohnen zu lassen. In Christus. Habt ihr nicht begriffen, wer dieser Christus ist, ihr Kolosser? Ihr sucht die Fülle. Ihr sucht die Erkenntnis Gottes. Ihr sucht den Sinn des Lebens. Aber genau in diesem Jesus, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Kolosser 2, 3. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, Leibhaftig. Und ihr habt alles völlig in ihm. Kolosser 2, Vers 9. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Johannes 1, Vers 16. Christus ist die Fülle Gottes. Darum suche und schaue nicht woanders. Und nun kommt der Schlussakkord, Vers 19. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen, Jesus. Und jetzt, Vers 20, und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, was auf Erden ist und was im Himmel ist. Das ist der Höhepunkt. Christus ist der von Gott gesandte Versöhner. Der einzige Versöhner, durch den dein und mein und auch das größte Problem der Kolosser und das größte Problem der Menschheit jemals gelöst werden kann. Nämlich die Menschen, die gefallen sind, die gesündigt haben, die Kinder Adams und Eva sind, die sind nicht besser mit Gott zu versöhnen. Wir haben gelesen, es gefiel Gott, durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. Wie kann das geschehen? Was ist und war die Voraussetzung dafür, für alle Zeiten, auch heute im 21. Jahrhundert, ist nicht anders, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes, sein Blut vergoss am Kreuz. Die Beziehung zwischen Gott und Menschen ist kaputt, bevor wir Jesus kennenlernen. Die Sünde hat sie zerstört. Das sehen wir schon, wenn wir die Bibel lesen. Das ist in den ersten Zeilen der Bibel. Die Schöpfung, die ja war ursprünglich durch Jesus und für Gott, für Jesus hin geschaffen, ist nicht mehr eine reine Schöpfung, ist nicht mehr eine ursprüngliche Schöpfung, sondern da ist was hineingekommen, da ist Sünde hineingekommen, da ist Lüge hineingekommen. Der Teufel hat diese Beziehung zerstört und nun steht die Schöpfung unter einem Fluch des Todes, der Vergänglichkeit ist sie unterworfen, dem Zerfall. Und das sehen wir tagtäglich, macht die Nachrichten an. Ich finde das furchtbar, wie können die Menschen so verblendet sein und nicht aufhören, einmal in den Krieg zu laufen und dann sich noch gegenseitig auch umzubringen und dann noch zu denken, das ist gerecht. Zerstörung ist da, Trennung ist da. Der Mensch ist von Gott getrennt, er ist verloren. Aber dann kommt Christus. Er selbst lebte so, wie wir nicht leben. Nicht leben können und wenn wir es nicht erlöstes Herz haben, auch nicht leben wollen. Aber er lebte so, wie es Gott eigentlich gedacht hat für dich und mich. Als er hier war, hat er es bewiesen. Er selbst war der Einzige, der ohne jede Sünde war. Und dann hat er, der vollkommen Gerechte, das Lösegeld bezahlt, den Preis für die Versöhnung, für die Menschen, die gegen Gott gesündigt haben, die in ihrer Sünde verblendet waren. Und es waren nicht nur die Juden, die ihn damals gekreuzigt haben, das waren auch du und ich heute. Er hat an uns gedacht, an alle in die Irre gehenden Menschen. Und so durch dieses Opfer, dadurch, dass er sein Blut vergoss, stellt er diese kaputtgegangene Beziehung zwischen Gott und Menschen wieder her. Er machte Frieden mit Gott, weil Gott kann mit der Sünde nichts zu tun haben und er wird sie richten. Das wird kommen für die Menschen, die Jesus noch nicht ergriffen haben. Aber es braucht bei dir und mir nicht so sein, sondern er hat einen Weg geschaffen. Er hat Jesus gesandt. Jesaja hatte schon verkündet, viele Jahre zuvor, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden mit Gott haben. Hier ist es wieder, Frieden mit Gott. Und in Jesus ist es erfüllt. Er kam und starb als Sühnung für die Sünde von Menschen. Das ist der Kern. Das ist der Herzpunkt, der Schlusspunkt, der Schlussakkord dieses vokalen und, sag ich mal, inhaltlichen Feuerwerks der Wahrheiten über die Erhabenheit und Vorrangstellung von Jesus, die Paulus dir und mir, lass uns auf uns schauen, nicht auf die Kolosser, heute nahe bringt. Darin finden wir Gottes Liebe. Darin finden wir Gottes Weisheit, Gottes Gerechtigkeit. In seiner Rettungstat, in seiner Versöhnung für Menschen, die auf dieses Werk vertrauen. Und nun lasst uns das nicht einfach so an uns voranrauschen, sondern lasst uns selber uns fragen, wie stehen wir denn heute zu dieser Botschaft von Jesus, zu seiner Vorrangstellung, zu seiner ja, in Anspruch genommenen Autorität? Wie stehen wir zum Kreuz, was uns wieder mit Gott in Verbindung bringt, die wir gefallen sind? Ich denke, die meisten haben es verstanden, aber für alle. Das Kreuz zeigt uns, dass ein Gericht stattfinden wird, dass wir Menschen unter dem Gericht stattfinden, dass wir Menschen unter dem Gericht stehen. Und das Kreuz zeigt uns aber auch einen Ausweg, wie dieses Gericht nicht mehr dich trifft, sondern schon einen anderen getroffen hat, nämlich Jesus. Für alle, die an ihn glauben, die sich ihm ausliefern, die ihn als Retter, aber auch als Herrn für ihr Leben annehmen, die auf ihn vertrauen, die sagen, ja, ich verstehe das, ich glaube das. Ich glaube, dass es keinen anderen Weg zurück zu Gott gibt, als nur durch diesen Jesus. Und darum möchte ich uns fragen, auch die wir hier sind, hast du schon Buße getan? Hast du deine Hoffnung nicht auf dich gesetzt, auf deine Werke, auf deine Spenden, sondern alleine auf Christus und auf sein Werk? Und wenn du dich heute beugst, egal ob es hier in diesem Saal ist oder auch wenn du uns zuschaust, wenn du auf sein Werk vertraust, was er am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat, dann wirst auch du sofort in ihm all diese Segnungen erleben, die Paulus uns hier im 1. Korinther 1, 15, 20 nennt. Dann gilt das für dich ganz persönlich. Und das ist doch schön. Und die meisten von uns hier, die Jesus schon kennen, auch für dich ist die Botschaft wichtig. Wenn du schon dein Leben Jesus anvertraut hast, dann darfst du heute erkennen, ja, was ist mein Ziel fürs neue Leben? Was brauche ich noch? Wo strecke ich mich nach aus? Wir dürfen heute erkennen, wie vollkommen ausreichend und herrlich dieser Jesus Christus ist, den wir nicht woanders suchen sollen, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen, in der Bibel finden. Und wenn wir das studieren und wenn wir, ich weiß nicht, ob wir nochmal eine Gemeindebibelschule haben oder bei allen Veranstaltungen, ihr kommt natürlich am Silvester und so weiter, dann hören wir wieder eine Botschaft. Das macht alles Jesus groß und führt uns in die Gemeinschaft hinein. Jesus ist genug für dich. Genug auch für deine Herausforderungen im Leben. Egal, ob du krank bist, ob du ein Kind hast, was krank ist, ob deine Heimat eigentlich nicht in Hamburg ist, aber du musstest sie verlassen wegen Krieg. Du darfst dich Jesus anvertrauen. Er hat die Autorität, auch über deinen Chef, der dich schikaniert. Er kann dir die Liebe schenken durch seinen Heiligen Geist, selbst für Menschen, die unangenehm sind. Er hat die Macht, auch deine ungläubige Ehefrau zu berühren, zu überführen, dass auch sie Jesus erkennt. Er schafft die Grundlage für all die Dinge, die wir in unserem Leben brauchen. Und auch wenn du manche Not erlebst, und die ist in dieser Welt tatsächlich der Fall, weil das ist nicht der Himmel, so darfst du auch darauf vertrauen, dass Jesus eine wunderbare Zukunft hat mit dir. Hier hilft er dir, trägt dich durch, aber es wird eine Zeit geben, dann kannst du ihn nur von Angesicht zu Angesicht sehen und ohne Tränen anbeten. Dieser Jesus ist Gott. Er ist der Schöpfer. Er ist der Erlöser seiner Gemeinde. Er schenkt dir ewiges Leben nach dem Tod. Er ist die Fülle aller Weisheit und Erkenntnis. Und er ist der Versöhner, der den Weg zum Vater im Himmel durch seinen Opfertod bereitet hat. Halte das fest. Präge es dir ein. Und jedes Mal, wenn du ein Feuerwerk siehst oder vielleicht sogar selber irgendwas machst da am Silvester, dann halte inne und denke vorher an dieses Feuerwerk von Kolosser 1, 15 bis 20, was dein Gott dir geschenkt hat. Und das ist das Feuerwerk, was wirklich zählt in deinem und meinem Leben. Dazu können wir, glaube ich, alle Amen sagen. Amen. Ja, danke. Vater, wir danken dir. Wir können gerne aufstehen. Ich bete noch. Wir danken dir für dein Wort. Herr, es ist so schön, dass wir dein Wort haben. Wir müssen nicht Worte erfinden, denn du bist die Quelle allen Lebens. Und dein Wort ist die Quelle aller Weisheit. Und in dir und in deinem Wort finden wir die Fülle, ja, der Offenbarungen dessen, was uns Not tut, was uns hilft, was uns erquickt. Herr, und wir wollen dir einfach danken für das, was du getan hast. Herr, wir wollen mit Paulus rühmen für das, was du uns geschenkt hast in diesem Jesus, wo wirklich das alles, ja, uns übertragen wurde, was wir für unser Leben brauchen. Herr, und wir danken dir, dass du uns bewahrt hast in diesem Jahr. Wir wollen uns dir anvertrauen, auch in Zukunft, dass du unsere Herzen mit hineinnimmst, dass wir auf der Grundlage dieser Wahrheiten auch unser nächstes Jahr beginnen. Und wir wollen dich um den Heiligen Geist und seine Kraft bitten, dass du uns auch weiterhin durchtragen wirst. Herr, und segne auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen, damit auch sie zur Fülle in Christus gelangen, wozu du sie gesetzt und geschaffen hast. Amen.